Ich bin Michael Kemper, der Stadtdechant der katholischen Stadtkirche in Bochum und Wattenscheid und habe mich heute Mittag mit Lisa Lepping getroffen im St. Josephs Hospital. Dort sind wir in der Sakristei der Krankenhauskapelle. Liebe Lisa, schön, dass du Zeit gefunden hast jetzt zu diesem Interview. Das Coronavirus verändert den Alltag und das Leben vieler Menschen, unzähliger Menschen weltweit. Ganz sicher auch hier im Krankenhaus bei allen, die hier tätig sind. Liebe Lisa, wie hat sich für dich dein Alltag als Krankenhausseelsorgerin durch die Ausbreitung des Coronavirus verändert?
Ja, er hat sich sehr verändert, mein Alltag. Ich komme morgens in ein völlig verändertes Haus. Da ist zunächst eine große Leere. Die Flure sind leer. Es dürfen nämlich keine Besucher mehr ins Haus. Und die, denen ich begegne, die Mitarbeitenden, tragen alle einen Mundschutz. In meinem Büro dann, mein erster Blick, wenn ich den Computer hochfahre, mein banger Blick, gilt den Patienten auf der Liste der Intensiv- und Isolierstation. Sind neue hinzugekommen? Ist vielleicht jemand verstorben? Auf der einen Seite diese Leere und auf der anderen Seite die Aufgaben, die sich mit einer großen Dichte und auch unter Zeitdruck dann stellen. Veränderte Aufgaben, die es früher so gar nicht gab. Meist unter Zeitdruck werden dann Konzepte erarbeitet für verschiedene Eskalationsstufen. In den letzten Tagen ging es vor allem darum, wie können wir flächendeckend psychosoziale Unterstützung organisieren rund um die Uhr. Und zwar klar für die Kranken, für die Angehörigen und für verzweifelt Hinterbliebene, aber auch für Mitarbeitende, wenn sie Gespräche brauchen zur Entlastung, weil die Mitarbeiter geraten kräftemäßig an ihre Grenzen. Das ist zu befürchten. Und für diese flächendeckende psychosoziale Unterstützung braucht es ganz enge Abstimmungen und eine Zusammenwirkung vieler Berufsgruppen hier im Haus, der Psychologen, der psychologischen Therapeuten, der Psychoonkologen, der Sozialarbeiter und eben auch mit uns Seelsorgern. Das war in den letzten Tagen die Aufgabe, die uns ziemlich in Atem gehalten hat. Das ist gar nicht so unkompliziert in so einem großen Haus, sowas zu erstellen. Aber jetzt ist es gefunden und steht im Intranet für alle einsichtig, wie wer zu erreichen ist. Die Woche davor stellte sich eine andere Frage, nämlich ein ethischer Leitfaden, der entwickelt werden musste, unter dem Fachwort Triagieren. Falls es zu solchen Verhältnissen kommen sollte, wie wir aus den italienischen Krankenhäusern kennen, was wir alle nicht wünschen, aber falls die Ressourcen knapp werden, die Zahl der Intensivbetten und Beatmungsgeräte, nach welchen Kriterien kann dann entschieden werden, wer Vorrang hat? Da muss es klare ethische Leitlinien geben, damit man es miteinander trägt, wenn es soweit sein sollte. Also man lebt im Hier und Jetzt, im Alltag und zugleich schon viele Stufen gedanklich voraus, was ist wenn?
Ja, beeindruckend, welche Fragen dann anstehen und wie ihr das dann hier im Haus so angeht, auch im Umfeld der Patienten mit allen, die hier wirken. Wie hat sich durch das Coronavirus deine Begegnung mit den Kranken verändert, äußerlich und vielleicht auch inhaltlich?
Also mit den Kranken, jetzt zunächst zu den Corona-Kranken. Mit einzelnen Erkrankten hatten wir bisher nur Kontakt, die auf der Isolierstation sind, per Glasscheibe und Telefon dann. Das waren welche, die uns kannten und die wir dann besucht haben. Mit denen, die auf der Intensivstation liegen, die beatmet sind, die können nicht mehr sprechen. Und das andere ist, die Schutzkleidung ist begrenzt und man muss sehr, sehr gut mit den Ressourcen umgehen. Und natürlich haben da die Ärzte und die Pflegekräfte erste Präferenz. Für die ist die Schutzkleidung. Deshalb hatten wir mit denen, die ganz schwer infiziert sind, natürlich noch keinen persönlichen Kontakt. Aber wir bekommen häufig Anrufe und dienen dann als Vermittler. Also wenn Menschen verzweifelt sind, die dürfen ja nicht ins Haus, wenn sie Corona-Kranke abgeben, dass wir ein Bild übermitteln, einen Brief, eine Videobotschaft, dass irgendein Kontakt auch zustande kommt und dann müssen die Pflegekräfte eingeschaltet werden. Also wir machen viele Vermittlungsdienste, was das anbelangt. Und jetzt zu deiner Frage, Michael, zu den anderen Kranken hier im Haus. Die Begleitung ist auch ganz anders als früher. Sie findet seltener statt, muss man sagen. Wir dürfen nur noch sehr gezielt die Menschen besuchen, die Kranken, die uns anfordern und wo die Station dringenden Bedarf sieht. Da gehen wir natürlich hin. Aber wir Seelsorger dürfen die Patienten nicht gefährden, indem wir von Zimmer zu Zimmer gehen. Und wenn wir die Patienten dann besuchen, dann müssen wir natürlich auf Abstand bleiben und mit Mundschutz. Man kann sich vorstellen, das ist eine ganz andere Kommunikation als früher. Weil es geht doch bei Seelsorge häufig um Nähe und das mit körperlicher Distanz zu verbinden, ist eine Herausforderung, die die Besuche schon äußerlich sehr verändert. Und jetzt inhaltlich, das war die nächste Frage. Ja, wenn wir gerufen werden, wenn Menschen sterben, beim Zugehen auf den Tod, bleibt der Coronavirus dieses Thema außen vor. Jeder Mensch ist eine Welt für sich und bei Sterbenden habe ich bisher noch nicht erlebt, dass da dieses Thema Relevanz hatte. Wohl, wenn ich zu chronisch Erkrankten gerufen werde, da spielt das Angstthema eine große Rolle. Wie wird es, wenn ich entlassen will? Werde ich mich genügend schützen können? Also Angst und große Verunsicherung. Wie kann Leben in Corona-Zeiten stattfinden?
Das Coronavirus in seiner weltweiten Auswirkung, Verbreitung und mit seinem massiven Einfluss auf unser Leben, das stellt viele Menschen vor gravierende Fragen. Du hast gerade von der Angst gesprochen. Es ist für viele Menschen auch irgendwie die Frage nach Gott, was hat er damit zu tun? Erlebst du diese oder ähnlichen Fragen hier im Haus? Und was sagst du, wenn Patientinnen und Patienten fragen, wo bleibt Gott jetzt?
Ja, also ehrlich gesagt hat mich das im Hinblick auf die Pandemie noch kein Patient, noch keine Patientin gefragt. Vielleicht beschäftigt das eher Menschen mit mehr Abstand oder Theologen. Ich weiß es nicht. Die jetzt ins Krankenhaus müssen, mit denen ich spreche, die bedrängt wohl eher die Frage, wird mir geholfen, geht das gut aus? Oder sie leiden darunter, dass sie keinen Besuch haben dürfen. Aber ich weiß natürlich nicht, wie es in jedem Einzelnen aussieht, was in denen vorgeht, die da beatmet sind oder kurz vor der Intensivmedizin stehen, welche inneren Nöte jeder durchleidet angesichts von Erstickungsängsten oder welche Verlassenheitsnöte oder welche Gottferne, ich weiß es nicht. Ich weiß wohl von dem ersten Erkrankten, der hier ins Haus kam und verstarb, das war ein älterer Herr, der hatte viele Vorerkrankungen und hat sofort bei der Einlieferung klargestellt, ich will keine lebensverlängernden Maßnahmen. Ich kann ins Sterben einwilligen. Ich glaube, pauschal kann man das ganz schlecht sagen. Aber die Frage, wo bleibt Gott, die beschäftigt mich natürlich sehr als Christin. Wo bist du, Gott? Kannst du dich da raushalten oder wie kannst du dich da heraushalten? Nächste Woche ist die Karwoche. Und mit dieser Frage sind wir ja in bester Gesellschaft. Jesus hatte Durst, bekam keine Luft. Und er schrie die Frage, warum lässt du mich so hängen, Gott? Auch die Seele Jesu hatte ihre Sicherheit verloren. Ich weiß nicht, wo damals Gott in dieser Todesstunde blieb. Er hat selber geschrien und gelitten. Und dann wissen wir aus Glaubenszeugnissen, er hat geschwiegen. Ewig und 3 Tage. Und hier im Haus, wo bleibt Gott hier im Haus? Ehrlich gesagt, ich glaube, dass Gott da ist in jedem Einzelnen, die bleibt, die mitbleibt und dranbleibt, besonders die Pflegekräfte und die Ärzte, die sich selber in Gefahr bringen. Da ahne ich Spuren Gottes. Ohne das hinreichend philosophisch und theodizeemäßig beantwortet zu haben, das ist mir sehr bewusst.
Und was trägt dich persönlich in deinem Dienst jetzt in dieser Krise?
Ja, hier im Haus ist ein anderes Miteinander spürbar. Es ist so zu merken, wie die Mitarbeitenden der verschiedensten Professionen nun näher zusammenrücken. Unser Miteinander wird dichter und wesentlicher. Es gibt da wenig Reibungsverluste. Es ist spürbar, dass wir alle an demselben Ziel arbeiten, nämlich, dass das hier alles möglichst professionell, glimpflich und menschlich verlaufe. Persönlich erlebe, wie sinnvoll es für mich als Seelsorgerin ist und auch als Mensch, da zu sein und mich nicht zu verkrümeln. Es gibt so schöne, überraschende, freudige und dankbare Begegnungen mit vielen. Einfach zwischendurch hinter dem Mundschutz, kurze oder auch längere Gespräche und so viel Dankbarkeit schon für die Frage, wie geht es? Also mich trägt persönlich am ehesten die Erfahrung und das Gefühl von Verbundensein. Verbundensein mit denen, die hier alle in einem Boot sind, die Mitarbeitenden und die Kranken. Aber auch Verbundensein mit mir selber. Ich komme auch manchmal an meine Ängste und an meine Grenzen. Und dann ist so wichtig, dass ich mir Zeiten nehme, dass ich mir das zugestehe und auch Zeiten nehme, an meine Quellen zu gehen. Mich damit wieder neu zu verbinden, Auszeiten zu nehmen. Und ich merke, letztlich laufe ich nicht weg vor dem Ganzen, was ich manchmal auch gerne täte. Aber ich laufe deshalb nicht weg, weil ich nun mal hier bin und weil ich darauf baue, dass die Liebe stärker ist als der Tod. Ich halte Ausschau nach Spuren dieser Verbundenheit. Liebe ist dafür ein ganz starkes Wort. Ich halte Ausschau nach diesen Spuren in dem Ganzen und entdecke sie in ganz unerwarteten Situationen manchmal. Ich spüre diese Verbundenheit oft unerwartet und manchmal ist es zutiefst beglückend und manchmal tut es auch richtig weh. Und was mich sonst trägt, ja, wir haben hier im Haus, auch um diese Verbundenheit auszudrücken, seit einer guten Woche etwa ein Ritual, immer mittags, wenn die Glocken läuten. Das hören ja alle hier im Haus. Und alle Stationen sind informiert und geben es, wenn möglich, den Patienten weiter, dass dann wir in der Kapelle eine Kerze entzünden und beten. Und jede an ihrem Ort, jeder an seinem Ort ist eingeladen, das auch zu tun. Innehalten oder zu beten, je nach persönlicher Spiritualität. Und das Ganze wird dann über den Fernsehbildschirm in alle Zimmer übertragen, denn die Kranken kriegen ja keine Besucher. Dass so diese Verbundenheit auch sichtbar bleibt, ist unsere Hoffnung in diesem Ritual.
Ja, danke für deinen Einblick. Auch zum Schluss, wie hier Verbundenheit durch dieses Ritual auch gelebt wird. Möchtest du dazu nochmal was sagen, etwas näher erklären?
Gerne, weil das Ritual tut auch uns Seelsorgenden gut. Wir wechseln uns ab, wir drei. Uns ist bewusst, dass hier nicht nur katholische Christen liegen im Haus, sondern ganz verschiedene Menschen mit je ihrer eigenen Religiosität. Und in dieser Zeit bin ich richtig froh über das kleine Ritual, das wir haben. Wir haben drei Kerzen auf dem Altar stehen. Und zu Beginn machen wir ein Kerzenritual. Eine goldene, die steht für Gott. Eine dunkle Kerze, die steht für das Dunkle und für die Angst und für die Sorgen. Und eine rote Kerze, die steht für die Menschen, die wir in den göttlichen Raum, in die Hand des Göttlichen geben mit diesem Gebet. Für die Menschen, mit denen wir uns verbinden und auch für unsere eigene Gesundheit. Und wenn die Kerzen dann brennen, dann halten wir einen Moment inne. Und dann sagen wir uns Christen, ist das wichtigste Gebet, das uns ins Herz gelegt wurde, das Vaterunser, das beten wir jetzt. Und jeder, jede ist eingeladen, das mitzubeten oder auch einen Moment der Stille zu halten, so wie es für jeden stimmt. Und dann enden wir mit persönlichen, guten Worten, sehr unaufwendig, aber mehr bleibt uns ja zurzeit auch nicht zu tun.
Ja, danke. Ich darf vielleicht an der Stelle ergänzen, dass wir dieses Ritual mit der Kerze ja auch in den Häusern und Wohnungen an ganz vielen Stellen in unserer Stadt und darüber hinaus, ja auch in Deutschland, pflegen, allabendlich, 19 Uhr mit dem Abendläuten, das Hoffnungslicht, wie es in der katholischen Kirche genannt wird. Wir haben in Bochum zu einer Gebetszeit eingeladen von 19 bis 19.30 Uhr, auch nochmal ausgeläutet durch Glockengeläut, um uns mit Menschen, die von der Corona-Krise betroffen sind, gedanklich, betend zu verbinden und an der Stelle ja auch mit diesem Ritual der Kerze und auch am Gebet, auch dem Vater Unser. Und danke nochmal für das Gespräch und ja, mein Wunsch, bleib geschützt und gesegnet.
Vielen Dank und gleichfalls.
Danke.